Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heiliger Gott, wir lieben dich, wir preisen dich und beten dich an. Geist Gottes, hilf uns, deine Stimme zu hören, deine Reden in diese Zeit, in unser Leben, auch heute durch die Predigt. Ich bitte dich, sprich, Geist Gottes, hilf mir dabei. Dir sei alle Ehre, denn du bist der Herr. Du hast am Kreuz gesiegt. Die Botschaft ist unfassbar. Sünde, Tod und Teufel hast du besiegt. Dein sei alle Ehre, denn es hast du aus Liebe getan. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Das Gebet musste ich gerade nochmal draufsetzen. Ich grüße euch mit einem Wort und gehe direkt hinein, lese aus der Hoffnung für alle und hoffe, dass ihr mich gut hören könnt. Ich lese aus Lukas 24 die Verse 1 bis 12. Ganz früh, am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?« fragten die Männer. »Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hatte. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.« Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln, den anderen Jüngern zu berichten und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Soweit der Blick in das Geschehen, das uns erzählt, was vor vielen Jahren hier passiert ist. Und ich möchte hier gleich sagen, wenn wir in dieses Wort schauen, möchte ich mit euch zusammen auf das Herz von einer Person schauen und den Fokus legen auf diese Maria von Magdala, die dabei war bei den Frauen, die morgens kamen und die dort an diesem Morgen das hier erlebten. Und ja, und ich möchte dazu euch ein bisschen näher kommen. Könnt ihr mich besser sehen, oder? Diese Maria, von der ich euch erzählen möchte, ja, in der Vorbereitung hat Jesus mir aufs Herz gelegt, schau sie an, lerne von ihr, wo sie durchgegangen ist, was sie erlebt hat und schau auf ihr Herz, weil es geht um unser Herz. Es geht auch an Ostern jetzt um unser Herz, um mein Herz, um dein Herz. Und dieses Herz von Maria, wie war das wohl in dieser Geschichte, als sie hier das erlebte? Wisst ihr, Maria, viele von euch kennen sie vielleicht, die hatte schon einiges erlebt. Und die hatte schon, bevor sie Jesus kennengelernt hat, einiges erlebt. Und was sie erlebt hat, war nicht schön. Es heißt, dass sie von 7 Dämonen besessen war. Und als sie Jesus begegnet ist, er hat sie befreit, er hat sie da rausgeholt. Und ihre Geschichte ist wundersam. Sie hat erlebt, welche Kraft es in der Liebe von Jesus, in der Begegnung mit Jesus. Und das hat sie komplett verändert. Das hat sie komplett, ja, ihr ganzes Leben verändert, ihr Herz berührt. Und dann folgte sie ihm. Sie war so überwältigt, sie wich nicht mehr von ihrer Seite. Und es heißt, sie war immer dabei, wenn Jesus mit seinen Jüngern durchs Land zog, sie war dabei, sie versorgte die Gruppe und sie liebte Jesus. Davon bin ich überzeugt. Und dann, ja, erlebte sie, wie Jesus das ganze Land umkrempelte, ja, wie wirklich die Menschenmengen kamen. Sie erlebte, welche Person, welche Gott, welches Wunder dieser Jesus ist. Und staunte. Und dann erzählte er manchmal seltsame Dinge, was passieren würde. Und sie wunderte sich. Und dann war sie erschrocken, wie schnell es passierte, dass sie in Jerusalem ankamen und alles geschah, was dann geschehen musste, wie er sagte. Und alles zerbrach. Und wisst ihr, ich habe versucht, das nachzufühlen, wie das gewesen sein muss, zu stehen. Und es heißt, sie stand aus Entfernung weiter vorher. Sie stand entfernt und schaute zu, wie er am Kreuz starb, wie er hingerichtet wurde. Und was dann mit ihrem Herzen geschehen muss, ich glaube, das können wir uns kaum vorstellen, war der totale Zerbruch, die totale Verzweiflung und ich würde sagen Ohnmacht und Traurigkeit. Und ich habe dann gedacht, als sie dann hier ankam in unserer Geschichte, als sie das Öl mitnahmen und gingen dann dorthin zum Grab, was wird ihr vorgegangen sein? Ich war kürzlich auf einer Beerdigung und wenn man Abschied nimmt von jemandem, den man liebt, dann ist man wie gelähmt, wie man funktioniert. Man macht das jetzt. Und ich glaube, sie kam in genau derselben Art und Weise, kam sie dorthin zum Grab und wollte funktionieren. Ich schaffe das, wir schaffen das und wir werden das jetzt machen. Und sie hat, ich glaube, mit keinem Hauch einer Ahnung gedacht, dass jetzt was geschehen wird. Allein die Tatsache, dass die hatten überlegt, wie kriegen wir den Stein da weg? Ah, er ist weg. Schon mal gut, aber warum ist er weg? Und da ging los, die Verwirrung ging los. Und dann ging sie hinein, er ist nicht da, die Leinentücher liegen dort. Was ist hier passiert? Und ihr Herz muss in Aufruhr gewesen sein. Haben sie ihn gestohlen? Was ist passiert? Was ist hier geschehen? Und ihr Herz hat gebebt und fing an zu beben. Was ist hier los? Und dann, boom, dieses Licht, diese Person. Ich versuchte mir das so vorzustellen, wie das wohl war, als diese Engel dort standen und dann zu ihnen sprachen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was wird diese Frage mit Maria gemacht haben? Suche ich ihn hier? Ja, sie hat erwartet, dass er da ist. Also sie hat seinen Leichnam erwartet. Und ich glaube, sie war zutiefst erschüttert, aber schon erfreut. Und dann ging es weiter. Er ist auferstanden. Dann, glaube ich, kam das alles zurück und dann fing ihr Herz an zu brennen. Dann kam ein Feuer in ihr Herz. Dann war plötzlich wie, ja, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, ist das wahr? Und dann wurden ihre Füße, ich kann mir das vorstellen, das habe ich in Kindergottesdienst den Kindern gesagt, die hat ihre Beine in die Hände genommen, ja, und sie ist losgerannt. Und ich glaube, sie war die schnellste von allen. Sie rannte zu den anderen Jüngern. Sie war getrieben von einer Botschaft. Das ist ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Das ist der Ursprung des Evangeliums. Hier ist er. Und sie rannte und rannte und rannte und hat alle anderen abgehängt. Ich weiß es, ich glaube es zutiefst. Und dann, als sie dort ankommt bei den Jungs, ja, da rein poltert in diesen Raum, wo sie alle betröppelt sitzen, wie sie noch vorher war, mit diesem total traurigen Herzen, da in diese Situation hinein, sagt sie, er ist auferstanden, er ist nicht mehr da, er lebt. Und es heißt, ich weiß nicht, wie es den anderen, hier ganz nüchtern, die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten ihr kein Wort. Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, wie das wohl war, was hier aufeinander prallte. Ja. Wahrheit, Lüge, Wahrheit, Verzweiflung, Freude, Trauer und es prallte aufeinander. Und diese Begegnung, die Jungs mussten natürlich auch ein bisschen Zeit haben, ja. Die mussten ja auch erstmal mitkommen und konnten das nicht fassen, genau wie sie am Anfang nicht. Und dann ging es weiter. Und ich möchte euch einfach sagen, ich glaube, wir Christen, uns geht's genauso wie den Jungs, die da sitzen in dem Raum, oder? Wir sitzen hier und wir haben uns eingekrabbert, oh Corona, ach du liebe Zeit, was soll werden, ja? Die Folgen. Und wir sind, ich weiß, viele von uns fragen uns, warum hilft der Herr mir nicht? Warum? Wir fragen uns, wo ist meine Hoffnung hin, die ich hatte vor Jahren? Wir stehen fast so, als wären wir an dieser Stelle, wo wir sagen, er ist gestorben. Mein Glaube ist gestorben, ich kann nicht mehr glauben. Wie viele von uns, wenn ihr ehrlich seid, fragen sich, ja, wo ist er denn? Wo ist diese Freude von diesem Morgen? Und dann kommt da dieses Evangelium. Und ich wollte die Botschaft so nennen, meine Predigt überschreiben mit das Frohe der frohen Botschaft. Ja, was ist das Frohe der frohen Botschaft? Weil wir sind ja Botschafter, oder Alex? Wir sind Botschafter. Amen. Wir sind Botschafter wie Maria. Sollten wir in die Welt rennen. Er lebt, er lebt, er lebt. Ja, und es ist ja weitergegangen. Die Wahrheit ist, er lebt nun. Und das will ich euch jetzt, da will ich euch hineinführen. Ist unfassbar. Ich will euch jetzt mal in das Evangelium, er lebt, hineinführen, was uns geschenkt worden ist danach. Weil es ging ja weiter. Ihr wisst, danach Auferstehung. Er begegnete seinen Jüngern. Er hat ja sich gezeigt, ihnen hier und dort. Und dann hat er den Jungs gesagt, ihr Lieben, ich sende euch. Sie sagen, du kannst jetzt nicht gehen. Bleib bei uns. Ihr wisst, dann kam dieser Tag. Er wurde entrückt in den Wolken. Und dann, ja, blieben sie zurück. Und dann kam der Tag Pfingsten. Der Heilige Geist wurde ausgegossen in ihre Herzen. Und es heißt, das Evangelium. Ich lese aus Johannes 3, Vers 16. Jeder kennt das Herzstück des Evangeliums. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieses Evangelium, haben wir denn begriffen, was das heißt? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Warum ist er dort verreckt am Kreuz? Weil er uns liebt. Und weil er den Weg zurück zum Papa in den Himmel, wo wir es verbockt haben, wieder freigemacht hat. Er hat den Preis bezahlt. Und jeder, der an ihn glaubt, jeder, der aufs Kreuz schaut, und glaubt, dass Jesus diesen Sühnetod für ihn gestorben ist, wird leben. Das ist die Verheißung. Ewig leben. Amen. Und dann kommt dieser Auftrag, das Evangelium in die Welt zu tragen. Er hat seinen Jungs, bevor er aufgestiegen ist, hat er seinen Jungs gesagt, sie sollen es verkündigen. In alle Welt gehen, verkünden, taufen auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, nämlich in seinen Tod hineintaufen, den er gestorben ist, damit wir eins werden mit ihm und mit ihm auferstehen. Das ist Symbol der Taufe. Er hat gesagt, tauft sie auf meinen Namen. Und dann sind wir versiegelt in dieser Ewigkeit. Halleluja. Und dann kommt dieser Auftrag. Ich lese euch aus Kolosser 1, Vers 25. Gott hat mir aufgetragen, genauso mir heute, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Amen. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war, ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Er lebt in mir. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Wer von euch, der das eben hört, nochmal nachliest in Kolosser 1, 25, hat begriffen, was uns hier zugesagt ist, was ich euch, was ich mir zuspreche. Das heißt, Hoffnung der Herrlichkeit, ich habe Anteil daran, Jesus lebt jetzt in mir. Jesus spricht jetzt durch mich zu euch. Er ist lebendig, er ist auferstanden und er ist jetzt hier. Und wir haben eine frohe Botschaft, denn er ist da. Und was ist er denn gekommen zu tun? Was ist es aber? Und ich lese aus Römer 8, Vers 11, muss euch mal durch diese Worte nehmen, weil das ist Evangelium, das ist die Botschaft, die wir hinaustragen sollen. 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und das ist das Evangelium. Er wohnt in uns, hat uns lebendig gemacht. Und dieser Geist, der Jesus von den Toten an diesem Morgen vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren auferweckt hat, dieser Geist lebt jetzt in uns. Was will der tun? Was hat er jetzt vor in mir? Ich glaube nicht, dass er will, dass ich einfach nur jetzt hammergroße Werke, Tote auferstehe und große Werke tue, sondern zuallererst, das habe ich ihn gefragt, zuallererst will er mich lieben. Nach Hause lieben, mich aus mir nicht nur einen fleißigen Arbeiter machen, der jetzt sonst was für Werke tut und danach habe ich mich oft gesehnt, Tote aufzuerwecken, war schon immer mein Wunsch. Aber er sagt, nein, komm erst mal zu mir, komm mal auf meinen Schoß und lass dich erst mal nach Hause lieben. Und dort zu Hause, auf des Vaters Schoß, erzählt er mir, was für sein Herz brennt. Zuerst, wenn sein Geist in mein Leben fällt, wenn du wiedergeboren wirst und glaubst, dass er für dich gestorben ist, dann kommt er, um dein Herz zu verändern, zu erneuern, damit du erkennst, was da passiert ist bei Maria an diesem Morgen. Dass Jesus wirklich gestorben ist für dich, weil er dich liebt. Ich sage das manchmal und das bringt es auf den Punkt. Jesus liebt mich mehr, er liebt dich mehr als sein eigenes Leben. Wer von uns kann das begreifen? Und dann geht es weiter in Römer 5, Vers 5b. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Merkt ihr, wo ich hin will? Es geht um das Herz. Unser Herz ist ein Gefäß, unser Herz ist ein Ort, wo Gott jetzt sein will. Und er hat seinen Geist ausgegossen in unsere Herzen und er hat einen Plan. Er möchte etwas mit diesen Herzen, unseren Herzen tun. Und er will uns zu Boten dieser Botschaft machen und will, dass es ein Flächenbrand wird und dass diese Freude, die Maria an diesem Morgen hatte, als sie hüpft, als sie sich freute, so wie ich mich gerade freue, ja, diese Botschaft, die sollen wir da hinaustragen zu all den Menschen, die ihn nicht kennen, die verzweifelt sind. Und ich habe mich dann gefragt, Gott, wie willst du das denn machen? Aus der Intimität heraus, aus der tiefen Begegnung mit ihm heraus will er uns Weisung geben. Denn die Werke, die wir dann tun, die tun wir ja nicht aus uns und die haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist keine Leistung, sondern wir tun das, was er vorbereitet hat. Das steht in Epheser 2, Vers 10. Die Werke, die vorbereitet sind, die, in denen sollen wir wandeln. Könnt ihr da nachlesen. Amen. Und diese Werke erfinde ich nicht. Und wenn ich lausche auf ihn, was er vorhat, dann sind das Hammer-Sachen. Ja, weil er sagt, wenn ich, der Geist, der Jesus von den Toten aufhebe, in dir wohne, was meinst du, habe ich vor? Ich möchte mich gerne verherrlichen durch deinen Glauben und durch, du, wo du hingehst, da werde ich sein. Und dann möchte ich euch jetzt mein Leben mal erzählen, wie das dann so aussieht. Ich sitze da morgens in der Intimität, ich höre auf ihn, lausche, übe ihn zu hören und dann gehe ich aus dem Haus und versuche sensibel zu sein für seine Führung und gehe über den Hof und sehe die Müllabfuhr. Kleines Beispiel mal, ja. Und die Müllmänner, die da in Corona-Zeiten diesen Müll abfahren, ja. Und dann sagt der Herr zu mir, so wie ich ihn halt höre. Es ist ein Gedanke, ein Puls gewesen. Komm, Matthias, gib denen mal ein Trinkgeld. Was in deinem Portemonnaie ist, gib ihnen. Und dann hole ich mein Portemonnaie raus. Oh, Herr, ich habe nur einen Fuffi. Könnte ich gut gebrauchen. Und ich wusste, hey, Kairos, das ist seine Zeit. Ich habe meinen Fuffi wieder rausgeholt, zusammengerollt, bin hin zu den Müllmann. Hey Jungs, ich habe hier mal ein kleines Trinkgeld für euch. Ihr seid super. Zack, ihnen gegeben. Sie haben gedacht, es wären Zehner. Ja, und sie haben sich bedankt. Und dann haben sie gesagt, diesen Fuffi. Und auf einmal waren sie so, und ich war aber, da habe ich weggetreten, mein Auto gesessen und bin losgefahren. Ich habe dann ausgepackt und bin an ihnen vorbeigefahren. Ich habe noch nie erlebt, dass mir Müllmänner so winken. Also diese Freude, ich weiß nicht, als wenn sie Verwandtschaft wären, als würden wir uns ewig kennen. So haben die mir zugewunden, diese Jungs, ja. Es war eine Vertrautheit, es war eine Liebe. Und warum habe ich es denn getan? Ja, ich war gehorsam. Ich habe getan, was der Herr mir gesagt hat. Aber ich habe es aus Liebe getan. Wenn ich es nicht aus Liebe tue und ich von Herzen gern, sollte ich es nicht tun. Ihr auch nicht. Amen. Nicht gut. Aber ich habe es aus Freude getan. Und hier ist ein weiteres Beispiel. Ich sitze morgens und bete und plötzlich habe ich ein Bild vor mir. Ich denke an einen Mann, den ich 3 Jahre nicht gesehen habe. Und dieser Mann war vor mir. Und ich meine zu hören, Jesus sagt, geh hin und besuch diesen Mann. Arno, besuch ihn. Und ich fahre zu meinem Freund, ich höre, ich bin gehorsam. Ich sage, ich muss jetzt nochmal dahin in der Pause. Ich muss diesen. Und mein Freund sagt, komm, ich gehe mit. Und dann sind wir zusammen zu diesem Arno gegangen. Das ist ist kein Christ, ist nicht wiedergeboren. Er ist lustig und frech und wir kommen dorthin und ich habe so erwartet, wie er immer war, er wäre ganz anders. Als er rauskam, mit gebührlichem Abstand, den wir gehalten haben heute, setzte er sich einfach nur auf die Treppenstufe, völlig zerbrochen und sagte, hallo. Ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Und er sagte, vor 2 Wochen ist meine Frau gestorben, plötzlicher Herzstillstand. Habe eine 3/4 Stunde um sie gekämpft. Und wir saßen da, wir waren so betröppelt und ich wusste, Kairos, Gott hat ihn gesehen und hat einen Plan mit ihm. Ich habe ihm gesagt, hey, ich hatte den Eindruck, ich soll kommen heute. Er sagt, da siehst du mal, das ist gut. Und ich habe gesagt, ich komme wieder und ich möchte wiederkommen. Und da sagte er, ja, bitte mach das. Und dann will ich dir was zeigen. Was er mir zeigen will, weiß ich nicht. Aber ich weiß, Das ist der Moment, den Gott vorbereitet hat, wo ich Zeugnis geben werde von meinem Glauben, von der Hoffnung in mir. Und das werde ich mit ihm teilen. Und wisst ihr, das ist wichtig, dass ich das auch noch sage. Ich kenne einen Freund, der ja in diesen Tagen schon lange, lange ringt, dass er durchdringt zur Liebe Gottes. Und es hat nichts geholfen. Er war bei sämtlichen Konferenzen, bei selten super Predigern, heiligen Leuten. Und er hat es nicht geschafft, hindurchzudringen. Auch nicht durch meine Predigt, durch meine Freundschaft, dass er sagen kann, ja, ich bin gerettet. Dass er sagen kann, ja, ich habe Ewigkeitshoffnung. Dass er sagen kann, ja. Aber wisst ihr, was er sagt? Er sagt, ich glaube, es gibt keine Chance mehr für mich. Ich komme in die Hölle. Und ich werde brennen. Ich habe die Hölle gesehen. Und ich bin jetzt schon in der Hölle. Und wisst ihr, in seinen Worten war so viel für mich Ernsthaftigkeit. Wer von uns kann es sich vorstellen, was es heißt, dort zu sein? Und an Karfreitag morgens, da war ich bei ihm. Und nachmittags, nach unserem Stream-Gottesdienst, den wir hatten auf Zoom, kommt der Impuls, geh wieder zu ihm. Und dann drücke ihn. Nimm seinen Kopf, der immer wie Feuer brennt, in deinen Arm und drücke ihn an dein Herz. Und das habe ich getan. Und ich bin sicher, dass ich nicht in Gefahr war, weil der Herr mir den Auftrag gegeben hat, dies zu tun. Was da geschah, ist nur der Anfang, ist aber Hoffnung. Was ich gesehen habe, welche Liebe floss, was passierte, als ich seinen Kopf und seine Gedanken an mein Herz drückte, eine Stunde lang. Das war, was Gottes Kraft tun wollte. Ach ihr Lieben, ich merke so, es sind so viele Worte in mir, so viel, dass ich euch noch sagen könnte. Ich sage auch Dank, als es mir schlecht ging, noch vor nicht so langer Zeit. Da floss diese Liebe auch von euch zu mir. Es ging einmal sehr schlecht und der Heilige Geist in euch, ihr wurdet inspiriert und habt mir gedient. Da kam eine SMS von einem Bruder, als es mir sehr schlecht ging. Und er schrieb, hey, lieber Bruder, wie ist die Lage? Vielleicht hörst du jetzt zu und weißt, dass das deine SMS war. Sei behütet und umsegnet mit allem, was du gerade nötig hast. Herzliche Grüße. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie zu Tränen mir dieser kleine Satz, wie viel der mir bedeutet hat. Ich glaube, dass wenn Gottes Geist in uns ist, in diesen Tagen, dass er das Band der Liebe knüpfen will, so sehr wir getrennt sind in unseren Räumen. Er will uns zusammenschnüren, er will uns zusammenbinden und er will uns in diese Freude hineinführen. Und die Kraft seiner Gegenwart wird alles ändern. Ihr habt mich gesegnet. Ich freue mich sehr, wenn wir Liebe üben in diesen Zeiten und den Impulsen folgen, die Gott uns gibt füreinander. Amen. Da kann so viel geschehen. Und ich schließe jetzt mit so drei Richtungen, in die ich meine Botschaft sende. Das eine ist, meine Botschaft heute ist an alle Christen gerichtet. Und viel von dem, was ich sagte, ist an die Christen, die da sitzen in ihren Zimmern. Die dort sitzen in ihren Zimmern und verzweifelt denken, wo ist er denn? Warum ist er tot? Warum erlebe ich ihn nicht? Ihr lieben Christen, und ich schließe mich mit ein, lasst uns aufwachen und sehen, dass unsere Lampen brennen, dass das Öl der Intimität zu Jesus, ja, dass wir es pflegen, dass wir brauchen uns gegenseitig dafür und dass wir wirklich zusammenkommen und erkennen, jetzt ist die Zeit, dass wir uns füllen lassen von seinem Geist und dass er durch uns wirken kann und dass wir diese Liebe wie ein Feuer ins Land bringen und dass er uns dann zeigt, was er vorhat. Es werden die gleichen Zeichen und Wunder um größere geschehen. Und lasst uns doch bitte sehen, wie viel, er sagte so, wenn du den Pfennig nicht ehrst, wie bist du des Talers nicht wert? Lasst uns sehen, wie viel das Wenige bedeutet, dass wir meinen zu geben, wenn ihr einen Anruf macht oder ein SMS schickt. Ich habe eine Botschaft an die Nichtchristen, an die, die nicht glauben, wenn du mich hörst hier, an die Welt. Meine frohe Botschaft an die Welt ist, Gott liebt dich. Auch wenn du ihn noch nicht kennst und vielleicht die Christen ja für dich kein Beispiel sind. Ja, es gibt eine Menge Christen, die sehr eingeschlafen sind, die noch nicht mal Vorbild, das Gegenteil von dem sind, was sie sein sollten. Die Menschen verletzen, enttäuschen, aber schau nicht auf die Christen, schau auf Christus und was du heute von ihm hörst. Und wenn du dir denkst, naja, wo ist er denn in meinem Leben? Du kannst ihn anrufen und sagen, Herr, offenbare dich mir und er wird es tun. Ganz gewiss, er wird sich dir offenbaren. Und wenn du diese Botschaft hörst, lade ihn ein in dein Leben, denn in ihm ist Rettung. Die frohe Botschaft ist eine rettende Botschaft, denn es geht nach dem Tod weiter. Wie schnell kann es vorbei sein? In diesen Tagen sollten wir uns Gedanken machen darüber, was geschieht denn nach diesem Erdenleben? Und ich redete mit einem Freund und habe mich bei einem nichtchristlichen Freund, einem von der Welt, entschuldigt und gesagt, hör mal, ich schäme mich dafür, dass ich so wenig Zeugnis gegeben habe von dem, was in mir ist und diese Liebe Gottes gepredigt. Und dann sagt er zu mir, das stimmt doch gar nicht. Ich war völlig überrascht. Weißt du nicht, was dein Leben für mich für eine Ausstrahlung hat? Aus seinem Mund, hat mich total überwältigt, weil ich rede nicht so oft über Jesus mit ihm. Und er sagt doch, es redet zu mir. Und ich habe die Botschaft an die Welt, an alle, die nicht glauben. Schaut auf Jesus und wisst ihr, er rettet aus einem Gericht, denn es kommt ein Gericht. Und diese Botschaft richte ich jetzt an alle, an die Christen sowie an die Nichtchristen. Seid ihr noch mit mir? Bin ich noch im Timeframe? Ich muss das hier noch sagen. An alle, heute, jetzt an dich, da wo du sitzt. Jesus wird nämlich wiederkommen. Alles auf dieser Erde, wo wir so kämpfen, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Die Bibel sagt, es wird aus dem Gleichgewicht geraten. Und es wird ein Gericht kommen über die Erde. Die frohe Botschaft ist aber, dass Gott eine Antwort gegeben hat und dass er uns rettet aus dem Gericht. Und dass wir sollten vorbereitet sein, ihr Nichtchristen so wie alle Christen, dass ein Tag kommt, an dem Jesus uns zu sich nimmt, seine Kinder zu sich nimmt. So wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist, die Engel sagten zu den Jüngern, so wird er wiederkommen. Und das ist, worauf wir warten als Christenheit. Er wird wiederkommen und wir wünschen uns alle, reine Herzen zu haben, dass wir dabei sind. Und die Welt soll wissen, oh, möge uns Gott helfen, Botschafter zu sein dieser Liebe. Er wird wiederkommen. Aber bevor er wiederkommt, glaube ich an eine Erweckung. Und dass Gott in uns, in jedem von uns, etwas auslöst. Dass ein Feuer losgeht. Ein Feuer, wie Maria es hatte. Er lebt. Es ist nicht möglich. Und dann wird der Tag kommen, an dem du denkst, Mensch, das kann nicht sein. Es ist wirklich möglich. Dinge, die du nicht für möglich gehalten hast. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote auferstehen in unseren Tagen. Du wirst genauso überrascht sein wie Maria. In meinem Alltag? Hier? Jetzt? In Marburg? Und du wirst hüpfen. Und wo rennst du dann hin? Ich glaube einfach, dass das kommt. Und Gott schenke uns allen Gnade, dass ein Feuer ins Land geht. Ein Feuer, das eben in meinem Herzen brennt. Mögen diese Worte, ach, wer Ohren hat, der höre, was Gott euch sagt jetzt. Er liebt euch, er will euch retten und die rettende Botschaft soll jetzt ins ganze Land gehen. Amen. Ach, ich würde euch gern sehen. Ich grüße euch ganz herzlich und bete noch und dann gehen wir weiter. Jesus, eigentlich hätte ich alles in Sprachen beten müssen, weil Sprache ist so klein, aber ich bete, dass du das Wort, das gesprochen ist, einen Samen lässt, der in unsere Herzen fällt. Du willst diese ganze Welt mit deiner Liebe übersäen. Du willst Samen der Liebe in die Herzen geben und sie sollen aufgehen. Und du willst uns da begegnen, jedem von uns, wo wir gerade sind. Du kennst uns. Du weißt, wie wir hier sitzen. Du weißt, wie wir hier stehen. Wie wir vor dir stehen. Welche Probleme wir mit dir haben. Du siehst es. Und ich bete, dass deine Gnade kommt, dass du uns allen offenbarst, dass dein Gott der Liebe bist, der uns herausliebt aus unseren Nöten, herausliebt aus unseren Ängsten, herausliebt aus unseren Zweifeln, hinein in die Arme des Vaters. Denn du bist zum Papa gegangen, dort bist du. Und du willst uns zu dir holen. Aber wir sollen nicht einfach nur alleine gehen, sondern du willst alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Segne uns, Herr, behüte uns, Herr, dass wir erkennen, was dein Evangelium für eine Sprengkraft hat. Und diese Sprengkraft, dieses Feuer, erhalte uns. Dafür danken wir. Wir danken dir für diesen Auferstehungssonntag. Dieses Auferstehungsfest feiern wir. Es ist deine Liebe. Es ist dein Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Amen. Und ich habe euch auch lieb. Viele von euch lange nicht gesehen. Und ich freue mich. Alex, du wirst weitermachen. Wir singen ein Lied. Shalom.